Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir berichten heute über ein ausgesprochen exotisches Niederschlagsphänomen auf einem Exoplaneten, stellen eine Klimaschaukel im Indischen Ozean vor, die zusehends heißtrockene Wetterextreme in Australien begünstigt, und gehen der Frage nach, ob auch einzelne Zellen Entscheidungen fällen können. Zu all dem begrüßt sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Neben den 8 Planeten des Sonnensystems gibt es mindestens 4200 Exoplaneten, die um andere Sterne kreisen. Auf einem dieser fernen Exoten hat ein internationales Forscherteam nun Bemerkenswertes gefunden. Dort regnet es regelmäßig, allerdings nicht Wasser, sondern Eisen. Frank Rotelüschen mit den Einzelheiten.
Seine Entfernung 370 Millionen Lichtjahre. Seine Größe fast doppelt so groß wie Jupiter. Die Umlaufzeit um seinen Stern knappe 2 Tage. WASP-76b ist ein Exoplanet der Extreme. Und noch etwas macht ihn für den Genfer Astronomen Francesco Pepe besonders.
Die Tagseite des Planeten ist immer seinem Mutterstern zugewandt. Das ist genauso wie bei unserem Mond. Der zeigt uns auch immer dieselbe Seite. Für WASP-76b bedeutet das, auf seiner Tagseite ist es extrem heiß. Auf seiner Nachtseite ist es ebenfalls heiß, aber deutlich kühler als auf der Tagseite.
In Zahlen, auf der Tagseite herrschen um die 2700 Grad Celsius, auf der Nachtseite ist es rund 1000 Grad kühler. Ein Szenario, das ein internationales Astronomieteam dazu bewog, doch einmal genauer hinzuschauen, und zwar mit einem der leistungsfähigsten Teleskope der Welt, dem VLT in Chile. Mit ihm ließ sich erkennen, wie der Planet um seinen Heimatstern rotiert, wobei er dem Teleskop abwechselnd seine Tag- und seine Nachtseite zeigte. Für ihre Beobachtungen nutzten Pepe und seine Kollegen ein brandneues Instrument am VLT.
This instrument is a high-resolution spectrograph.
Das Instrument ist ein hochauflösender Spektrograph. Er nimmt das Spektrum eines Himmelskörpers auf, quasi seine Regenbogenfarben. In diesen Spektren erkennt man die Fingerabdrücke jener Atome und Moleküle, die es dort gibt. Und für WASP-76b erhielten wir einen Fingerabdruck seiner Atmosphäre.
Natrium und Wasserdampf, Stoffe wie diese hatte man auf anderen Exoplaneten bereits aufgespürt. WASP-76b aber hat etwas Besonderes zu bieten.
Wir haben festgestellt, dass seine Atmosphäre Eisen enthält. Dieser Planet ist derart heiß, dass Eisen verdampft und eine regelrechte Eisenatmosphäre bildet.
Doch dann sahen sich Pepe und seine Kollegen die Messdaten genauer an und wurden stutzig. Deutlich fiel eine Asymmetrie ins Auge, ein Ungleichgewicht. Das Eisen zeigte sich nämlich nur auf der Tagseite, nicht aber auf der Nachtseite des gigantischen Planeten.
Wir fragten uns, wie kann das sein? Nun, auf der Tagseite verdampft das Eisen. Auf der Nachtseite dagegen ist es zu kühl, sodass das Eisen wieder kondensieren muss. Dort findet sich dann kein Eisen mehr in der Atmosphäre.
Die Schlussfolgerung lag auf der Hand. An der Abendseite des Planeten, am Übergang von Licht zu Schatten also, wird es immer kühler. Dort dürfte das heiße Eisen in der Atmosphäre zu kleinen Tropfen kondensieren und als Regen auf den Planeten herabfallen. Ein regelrechter Eisenregen also, der nach unten prasselt. Eine Erkenntnis, die für Francesco Pepe zwar nicht völlig vom Himmel fiel, ihn aber immerhin überraschte.
It was not completely out of the blue, but it was still a surprise.
Und eine Erkenntnis, die wieder einmal zeigt, wie vielfältig die Welt der Exoplaneten ist. Manche sind ultrakalte Eiswüsten, andere heiß wie die Hölle und wieder andere scheinen der Erde zu ähneln und könnten ein durchaus lebensfreundliches Flair bieten. Und genau das sind die Welten, nach denen Pepe und seine Leute in Zukunft Ausschau halten wollen.
Wir haben mit den ultraheißen Riesenplaneten angefangen, denn sie sind relativ leicht zu beobachten. Doch künftig wollen wir unser Instrument immer weiter verbessern, damit wir auch kleinere Planeten untersuchen können, Planeten ähnlich wie die Erde. Und dabei wollen wir Phänomene aufspüren, die noch kein Mensch zuvor beobachtet hat.
Eisregen auf WASP-76b. Astronomen spüren seltsames Phänomen bei einem Exoplaneten auf. Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Australien liegt im südlichen Pazifik und steht unter dem Einfluss von El Niño, eine alle Jahre wiederkehrende Warmphase im tropischen Pazifik. Australien liegt aber gleichfalls im Indischen Ozean und tatsächlich ist eine andere natürliche Klimaschwankung für den fünften Kontinent noch viel wichtiger, der sogenannte Dipol im Indischen Ozean. Und der begünstigt zunehmend heißtrockene Extremsommer in Australien. Warum, wieso, weshalb, das erklärt Ihnen Volker Mrazek.
Erst seit gut zwei Jahrzehnten weiß man, im Indischen Ozean steckt eine Klimaschaukel. Alle paar Jahre wippt sie hin und her. Zeitweilig ist das Meer dabei im Westen kühler, also vor Afrika, und im Osten wärmer, vor Indonesien und Australien. Der sogenannte Indische Ozean-Dipol ist dann in seiner negativen Phase, wie man sagt. Für die Australier aber ist das positiv, denn in einem warmen Ozean vor der Haustür verdunstet mehr Wasser und das beschert dem fünften Kontinent Regen. Im vergangenen Jahr aber war es genau umgekehrt, wie Nerilee Abram schildert, Paläoklimatologin und Professorin an der australischen Staatsuniversität in Canberra.
Der Dipol war positiv und der Indische Ozean vor der Nordwestküste Australiens kühler als normal. Dadurch hat sich die Luftzirkulation verändert und unseren Kontinent von der Feuchtigkeitszufuhr abgeschnitten. Das führte zu der starken Trockenheit und begünstigte die extremen Waldbrände bis in dieses Jahr hinein. Im Westen dagegen war der Indische Ozean wärmer als sonst und es kam zu starken Überschwemmungen in Ostafrika. Eine Folge desselben Klimaphänomens.
2 bis 7 Monate dauert eine solche Phase in der Regel. Das Meer vor Afrika kann dann 30 Grad heiß sein, während die Wassertemperatur vor Australien nur 23 oder 24 Grad beträgt. Zusammen mit verschiedenen Fachkollegen hat Nerilee Abram jetzt die Geschichte des Indischen Ozean-Dipols rekonstruiert und das für die letzten knapp 800 Jahre. Dafür untersuchte das Team fossile Korallenstöcke vor der Küste Sumatras. Sie eignen sich gut als Klimaarchive. Denn ähnlich wie Bäume produzieren Korallen Jahresschichten und in Abhängigkeit von der Temperatur lagern sie darin unterschiedlich schwere Sorten von Sauerstoff ein, die im Meerwasser vorhanden sind.
Ein solches Langzeitarchiv gab es bisher nicht. Und wir lesen darin, Extreme, wie sie Australien jetzt erlebt hat, nehmen zu und werden auch intensiver.
Ein so positiver Ozeandipol wie 2019, verbunden mit extremer Dürre in Australien, hat offenbar Seltenheitswert. Die Forscher fanden in ihrer Korallenchronik nur 6 vergleichbare Ereignisse von Mitte des 13. bis Mitte des 20. Jahrhunderts, also über einen Zeitraum von mehr als 700 Jahren. Das ist weniger als ein Klimaextrem pro Jahrhundert. Nach 1960 habe es aber bereits 4 stark positive Dipolphasen gegeben. Deshalb spricht auch Nerilee Abram von einer Häufung der Extreme in den letzten Jahrzehnten, sicherlich befördert durch die globale Erwärmung und immer mehr Treibhausgase in der Erdatmosphäre.
Wir denken hier an die vom Menschen verursachte Klimaerwärmung und an Temperaturen, die immer mehr steigen. Aber wir sehen auch, dass die Schwankungen des Dipols im Indischen Ozean größer werden. Angesichts dieser Trends erwarten wir, dass die Bedingungen in Zukunft noch extremer werden.
Die stärkste Klimaanomalie im Indischen Ozean weist die Korallenchronik für das Jahr 1675 aus. Damals könnte die positive Phase des Dipols noch gut 40% intensiver gewesen sein als im vergangenen Jahr mit den verheerenden Waldbränden in Australien, heißt es in der neuen Studie. Das zeige, welche Klimaextreme das System schon von Natur aus produzieren könne.
Klimaschauke begünstigt heißtrockene Extreme in Australien. Volker Mrazek über einen Ozeandipol. Zieht man auf einer Karte eine Linie von Südafrika an die Spitze Australiens, dann liegt mitten auf dieser Linie die Atlantisbank, eine 1986 entdeckte Erhebung, 1 Kilometer unter der Meeresoberfläche. Aber dieser Berg ist etwas ganz Besonderes. Es ist kein normaler Meeresboden, sondern hier ist ein Stück unterer Ozeankruste aus tausenden Metern Tiefe an die Oberfläche gepresst worden. Und darin hat ein internationales Wissenschaftlerteam Leben gefunden, wie Dagmar Röhrlich berichtet.
Die untere Meereskruste besteht aus einem sehr dichten, blaugrünen Gestein, das Gabbro genannt wird. Es ist ein Gestein, das kilometertief unter der Oberfläche aus Magma kristallisiert. Normalerweise haben Wissenschaftler keine Chance, diesen Teil des Erdkörpers direkt zu untersuchen. Doch die Atlantisbank im Indischen Ozean öffnet eines der wenigen Fenster in diese sonst so verschlossene Welt, erklärt Ginny Edgecombe von der Woods Hole Oceanographic Institution.
Die Atlantisbank liegt genau an einer tektonischen Grenze, wo Erdkrustenplatten miteinander kollidieren. Und dort ist ein Stück untere Meereskruste nach oben gepresst worden, sodass sie jetzt dort in 700 Metern Wassertiefe den Meeresboden bildet.
Andere Bohrungen hatten tief im Meeresboden Leben nachgewiesen. Und nun wollten die Geologen wissen, ob Mikroorganismen auch einen Weg gefunden haben, diese normalerweise für die Forschung unerreichbar ferne Zone der unteren Meereskruste zu besiedeln. Also nutzten sie die Chance, die sich mit der Atlantisbank bot, und bohrten 750 Meter tief in sie hinein.
Wir waren uns überhaupt nicht sicher, ob wir Hinweise auf Leben finden würden. Doch in den Bohrkernen sahen wir, dass das Gestein von Adern und Rissen durchzogen war. Und das sind die wahrscheinlichsten Orte für Leben. Denn über diese Adern und Risse in dem ansonsten ganz dichten, undurchlässigen Gestein können Meerwasser oder unterirdische Flüssigkeiten zirkulieren. Und sie schleppen wichtige anorganische und organische Verbindungen heran, von denen die Mikroorganismen tief unten im Gestein leben können.
Und in eben diesen Adern und Rissen, von denen manche mikrofein sind und andere die Dimensionen von Spaghetti haben, wurde das Team fündig. Dort konzentrieren sich tatsächlich Mikroorganismen.
Diese Organismen ähneln denen, die wir auch anderswo in der tiefen Biosphäre finden. Manche ernähren sich von anderen Lebewesen, von toter Materie oder schwer abbaubaren Kohlenwasserstoffen. Einige Mikroorganismen scheinen in ihren Zellen für Mangelzeiten Kohlenstoffvorräte anlegen zu können. Andere nutzen anorganische Quellen für sich, beziehen ihre Energie beispielsweise aus Wasserstoff und nutzen den Kohlenstoff aus dem Kohlendioxid.
Die Strategien, die Bakterien, Archaeen und mikrobiellen Pilze für das Leben unter den kargen Verhältnissen im Gestein entwickelt haben, sind vielfältig.
In dieser Umgebung ist der Kohlenstoff, den jedes Lebewesen für den Aufbau seines Körpers braucht, bestenfalls als rar zu bezeichnen. Unsere Analysen zeigen, dass sich ein sehr effizienter Kohlenstoffkreislauf entwickelt hat, in dem organische Verbindungen recycelt und gespeichert werden.
Doch die Zellen könnten kaum ihren Lebensunterhalt bestreiten, erklärt Ginny Edgecombe. Und so ist die Biomasse in den Gesteinen denn auch extrem gering. Falls sich die Ergebnisse der Atlantisbank auf die Verhältnisse in der richtigen, tausende Meter tief begrabenen unteren Meereskruste übertragen lassen und wenn denn Verbindungen zum Meeresboden bestehen, dann könnten Ökosysteme dort unten einen nennenswerten Beitrag zur Kohlenstoffbilanz des Planeten leisten. Schließlich wäre die Ausdehnung dieses Lebensraums gewaltig.
Dagmar Röhrlich über Recycling-Spezialisten für Kohlenstoff. Forscher finden selbst in tiefer Meereskruste noch Leben. Wissenschaft lebt davon, dass sich Forschungsergebnisse reproduzieren lassen. Gelingt das nicht, dann geraten Forscher und Forschungsergebnis in Misskredit. So erging es auch Herbert Spencer Jennings. Der Genetiker hatte 1906 ein besonderes Verhalten bei Einzellern aus der Gruppe der Trompetertierchen beobachtet, das Kollegen dann aber in den 1960er Jahren als unmöglich hingestellt haben, nämlich, dass Zellen selbstständig Entscheidungen fällen können, intelligent und lernfähig sind. Jetzt haben Forscher der Harvard Medical School die Experimente wiederholt. Joachim Budde mit den Details.
Trompetentierchen sind für Einzeller ziemlich groß. Auf bis zu 2 Millimeter Länge bringen es zum Beispiel Vertreter der Art Stentor roeseli. Dort, wo bei der Trompete das Mundstück ist, halten sie sich an Algen unter Wasser fest. Der Trichter ist mit Härchen besetzt, mit denen sie sich Nahrung hineinfächern. Schon vor über 100 Jahren wollte der amerikanische Biologe Herbert Spencer Jennings wissen, wie die Tiere darauf reagieren, wenn ihnen Unverdauliches in die Quere kommt. Karminpartikel, um genau zu sein. Das erzählt Jeremy Gunnar Wardener von der Harvard Medical School in Boston, USA.
Jennings beschrieb eine Reihe ausgeklügelter Verhaltensweisen. Die Trompetentierchen beugten sich zur Seite.
fächerten die störenden Teilchen von ihrem Mund fort, dann wieder zogen sie sich blitzartig zusammen und schließlich, wenn sie wirklich genug hatten, schwammen sie davon.
Die Einzeller veränderten also ihr Verhalten, obwohl der Reiz derselbe blieb. Das widersprach der Lehre, die viele Zeitgenossen hochhielten, allen voran Jacques Loeb.
Loeb vertrat vehement die Ansicht, dass die Organismen auf Physik und Chemie reduziert werden können, dass sie also reflexartig und immer gleich auf dieselben Reize reagieren. Jennings hingegen gestand den Zellen zu, dass sie selbstständig Entscheidungen fällen konnten, intelligent und lernfähig waren.
Wo aber sollte dieser Lernprozess stattfinden, ohne Gehirn oder Nervensystem? Als 60 Jahre später, in den 1960ern, die Behavioristen die kognitiven Fähigkeiten von Einzelnen besser verstehen wollten, wiederholten Forscher die Experimente. Ohne Erfolg. Jennings Erkenntnisse gerieten in Misskredit und Vergessenheit, bis Jeremy Gunnar Wardener sich mit Jennings Arbeit beschäftigte. Gunnar Wardener erkannte in Jennings einen sorgfältigen Experimentator und Beobachter. Also kramte er in der Bibliothek die Aufsätze der Kritiker aus den 60ern hervor.
Zu meinem Entsetzen erkannte ich, dass diese Experimente ganz lausig durchgeführt worden waren. Besonders, weil die Forscher die falsche Art Trompetentierchen verwendet hatten. Das hat mich wirklich geärgert.
Gunnar Wardener nahm die Versuche wieder auf. Er beschoss die richtigen Trompetentierchen mit kleinen Styroporkügelchen und beobachtete dieselben Verhaltensweisen wie Jennings. Zusätzlich schaute er sich an, wie die Verhaltensweisen statistisch verteilt waren. Dabei entdeckte er eine Besonderheit, die Jennings entgangen war. Wenn zur Seite beugen und wegfächern nicht gegen die unverdaulichen Kügelchen half, war die Wahrscheinlichkeit ziemlich genau 50-50, dass sich ein Trompetentierchen zusammenzog oder fortschwamm. So als würden die Einzeller eine Münze werfen.
Das ist faszinierend, weil wir solche Mechanismen nicht von Entscheidungsprozessen in Zellen kennen. Wenn wir Kopf oder Zahl entscheiden lassen, ist das Ergebnis nur deshalb 50-50, weil unsere Münzen so präzise hergestellt sind. Es ist sehr schwierig zu verstehen, wie ein Einzeller diese Verteilung so präzise hinbekommen kann.
Er fühle sich von dieser Studie dazu angeregt, den Blick auf das Verhalten einzelner Zellen weiter zu fassen als bisher, sagt Jeremy Gunnar Wardener, zum Beispiel mit Blick auf Krebs.
Wir hängen der Idee an, dass Zellen ein starres genetisches Programm haben, das für ihr Verhalten verantwortlich ist. Jennings Experimente regen zu einer neuen Sichtweise an, dass die Programme den Zellen nicht nur sagen, was sie zu tun haben, sondern ihnen als Maschinerie dienen, mit der sie sich autonom entscheiden können, was sie in der Situation tun möchten, in der sie sich gerade befinden. Wir müssen darum neu darüber nachdenken, wie bestimmte Krankheiten auf der Ebene einzelner Zellen entstehen und vielleicht verstärkt aus Sicht ihrer Umgebung und ihrer Wahrnehmung darauf schauen, wie Zellen arbeiten.
Herbert Spencer Jennings, geboren 1868, ist umstritten wegen seiner Haltung zur Eugenik, als deren Befürworter er galt. Tatsächlich widersetzte er sich aber in seinem späteren Leben den Tendenzen seiner Zeit, die Gene für Körpermerkmale ebenso unverrückbar verantwortlich zu machen wie für Charaktereigenschaften und komplexes Verhalten. Ein Irrtum, wie wir heute wissen. Doch gerade das Zusammenspiel von Irrtum und Erkenntnis ist das, was die Wissenschaft ausmacht.
Genervte Trompetentierchen, auch einzelne Zellen treffen Entscheidungen. Joachim Budde über die Experimente des Herbert Spencer Jennings. Bei uns geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Magdalena Schmude.
Die Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Bluttest für Brustkrebs sind eingestellt worden. Das hat die Staatsanwaltschaft Mannheim mitgeteilt. Die Ermittlungen hätten keine Anhaltspunkte für Straftaten ergeben, etwa nicht gesetzeskonforme Absprachen oder Marktmanipulation. Bei dem Verfahren gegen 5 Personen ging es um einen Bluttest für Brustkrebs, der an der Universitätsklinik Heidelberg entwickelt wurde. Anfang 2019 hatte der Leiter der Frauenklinik den Test auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Außerdem gab es eine Pressekampagne, die den Test als marktreif beschrieb, obwohl er noch nicht ausgereift war. An der Entwicklung des Tests war auch die Firma Highscreen beteiligt, eine Ausgründung der Universität. Das Universitätsklinikum Heidelberg hatte wegen der Vorgänge im April 2019 Strafanzeige gegen unbekannt gestellt.
Das neuartige Coronavirus kann auf Edelstein und Plastik bis zu 3 Tage überleben.
Das berichtet ein US-amerikanisches Forschungsteam in einem Artikel auf dem Preprint-Server MedArchive. Dabei hatte zwar die Zahl der Viren auf den getesteten Oberflächen in diesem Zeitraum deutlich abgenommen, es waren aber immer noch lebensfähige Viren nachweisbar. Auf Pappe war das Virus bis zu 24 Stunden stabil, auf Kupfer etwa 4 Stunden. In Aerosoltröpfchen in der Luft verlor es schon nach 3 Stunden seine Aktivität. Die Virologen wollten mit ihren Tests ermitteln, welche Oberflächen besonders geeignet sind, um infektiöse Partikel zu übertragen.
Ein Überlauf für Elektronen macht Lithium-Ionen-Akkus sicherer.
Lithium-Ionen-Akkus können überhitzen und Feuer fangen, wenn es im Inneren einen Kurzschluss gibt. Wissenschaftler aus Kalifornien haben eine Methode entwickelt, um das zu verhindern, wie sie in der Fachzeitschrift Advanced Materials berichten. Im Inneren der Akkus befindet sich ein Trennelement, das übermäßigen Elektronenfluss zwischen Anode und Kathode verhindern soll. Wird dieses Element beschädigt, etwa durch Ablagerungen, die im Verlauf vieler Ladezyklen entstehen, kann es seine Funktion nicht mehr erfüllen und es kommt zum Kurzschluss. Die Forschenden versahen das Trennelement deshalb auf einer Seite mit einem Netz aus Carbon-Nanoröhrchen, das die Elektronen langsam ableitet und ein Überhitzen des Akkus verhindern kann.
Forschende entwickeln ein Flickset für Bandscheiben.
Ähnlich wie beim Reparieren eines Fahrradreifens könnte mit der neuen Technik eine beschädigte Bandscheibe zuerst wieder aufgepolstert und dann verschlossen werden. Bei der Behandlung wird die Bandscheibe zunächst mit Hyaluronsäure aufgefüllt, sodass sie ihre Funktion als Polster zwischen den Wirbelkörpern wieder ausüben kann. Anschließend wird die Bandscheibe mit einem Kollagengel verschlossen, um zu verhindern, dass sie sich wieder entleert. Ihre Entwicklung, die sie an Schafen getestet haben, stellen Forschende aus den USA im Fachjournal Science Translational Medicine vor. Die so behandelten Tiere waren 6 Wochen nach der Prozedur beschwerdefrei.
Der Start der ExoMars-Mission wird verschoben.
Statt im Sommer soll der nächste Start der Mission erst 2022 erfolgen. Das hat die Europäische Raumfahrtagentur ESA mitgeteilt, die das Projekt gemeinsam mit der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos durchführt. Im Rahmen der Mission soll ein Rover auf den Mars gebracht werden, um dort nach Spuren von Leben zu suchen. Als Grund für die Verschiebung gab die ESA an, dass noch weitere Tests der Soft- und Hardware durchgeführt werden müssen. Auch die schwierige Lage in Europa durch den Ausbruch des Coronavirus habe eine Rolle gespielt, da diese die entscheidende Phase vor dem Start beeinträchtige.
Ein Mini-Dinosaurier war kleiner als der kleinste lebende Vogel.
Wissenschaftler aus China haben den Kopf des Tieres gefunden, der in Bernstein eingeschlossen war. Mitsamt dem Schnabel ist das Fossil nur 14 mm lang, wie die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature berichten. Insgesamt dürfte der Dinosaurier kleiner gewesen sein als der kleinste heutige Vogel, der Kolibri. Das Tier lebte vermutlich vor rund 120 Millionen Jahren im Gebiet des heutigen Myanmar. Auffällig sind die Augen des Dinosauriers, die denen von Echsen ähneln. Die Augenhöhlen sind zwar sehr groß, doch die Öffnungen, die das Licht durchlassen, sind schmal. Ein Hinweis darauf, dass das Tier am Tag aktiv war.
Sternzeit, 12. März. Der fleißige Berechner des Nautical Almanac. Noch im 19. Jahrhundert spielte die Mathematik und nicht etwa die Physik die entscheidende Rolle in der Astronomie. Es ging im Wesentlichen darum, die Bewegung der Himmelskörper genau zu berechnen. Der Vergleich zwischen Beobachtung und Berechnung deutete manchmal auf unentdeckte Objekte hin. So hatte sich der Planet Neptun durch geringfügige Störungen auf den Planeten Uranus verraten. Ähnliche unerklärte Störungen in der Bewegung des sonnennahen Merkur führten zur vergeblichen Suche nach einem Objekt noch innerhalb der Merkurbahn. Denn die Störungen lagen an einem Effekt der damals noch unbekannten Relativitätstheorie. Einer der führenden Mathematiker-Astronomen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der Kanadier Simon Newcomb, der heute vor 185 Jahren zur Welt kam. Mit nur 26 Jahren wurde er bereits Astronom am Marineobservatorium in Washington, D.C. 1877 übernahm er die Leitung des Nautical Almanac Office, des astronomischen Rechenzentrums der US-Marine. Die dort erstellten nautischen Jahrbücher dienten der Navigation auf See. Sie enthielten stündliche Positionswerte für Sonne, Mond und die 5 hellen Planeten, Angaben zur Dämmerung und die tagesaktuellen Positionen von mehr als 50 Navigationssternen. Simon Newcomb ist 1909 im Alter von 74 Jahren gestorben. Das Grab des Mathematiker-Astronomen, der vielen Schiffen die glückliche Heimkehr ermöglichte, befindet sich auf dem Nationalfriedhof in Arlington.
Die USA regeln Grenzen für Europäer ab, Anleger verlieren Vertrauen und die EZB schnürt ein Hilfspaket für Banken. All das gibt es bei Wirtschaft und Gesellschaft 17:05 Uhr. Und das war Forschung aktuell heute mit Uli Blumenthal.